Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Danach bringen wir unsere Hörerecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss hören Sie insofern so nah ein Gespräch mit Mika Störkel, ein Fotograf, der Koreas Berge einfängt. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. US-Handelsgericht kippt auch Trumps globalen 10%-Zoll. 19 WTO-Mitglieder sichern Zollfreiheit für digitale Übertragungen zu. Auch Südkorea beteiligt sich. Regierung lässt Ölpreisdeckel erneut unverändert. Ein US-Gericht hat auch den von Präsident Donald Trump verhängten globalen Zoll für rechtswidrig erklärt. Das US-Gericht für internationalen Handel in New York entschied am Donnerstag, der neue pauschale Zoll von 10% verstoße gegen geltendes Recht. Mit einer Mehrheit von 2-1 Stimme gab das Gericht den klagenden Importfirmen Recht. Die Trump-Regierung hatte den Zoll auf der Grundlage von Abschnitt 122 des US-Handelsgesetzes gegenüber sämtlichen Handelspartnern der USA verhängt. Er sollte die sogenannten reziproken Zölle ersetzen, die bereits zuvor für rechtswidrig erklärt worden waren. Das Gericht untersagte der Regierung dauerhaft, den globalen Zoll gegenüber den klagenden Importeuren anzuwenden. Zudem ordnete es die Erstattung bereits gezahlter Zölle samt Zinsen an. Abschnitt 122 erlaubt dem Präsidenten, bis zu 150 Tage lang Zölle zu verhängen, wenn damit ein erhebliches und schwerwiegendes Zahlungsbilanzdefizit ausgeglichen werden soll. Nach Auffassung des Gerichts lagen diese Voraussetzungen jedoch nicht vor. Die Trump-Regierung habe das Zahlungsbilanzdefizit mit dem Handelsdefizit verwechselt, obwohl es sich dabei um unterschiedliche wirtschaftliche Konzepte handle, hieß es in der Begründung. Mehrere Mitglieder der Welthandelsorganisation WTO haben vereinbart, elektronische Übertragungen untereinander weiterhin zollfrei zu halten. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag berichtete, schlossen 19 WTO-Mitglieder hierzu eine gesonderte Vereinbarung. Beteiligt sind unter anderem Südkorea, die USA, Japan, Singapur, Australien, Norwegen und Argentinien. Dem Dokument zufolge wollen die Staaten keine Zölle auf elektronische Übertragungen wie Musik- und Videostreaming zwischen den Vertragsparteien erheben. Der Verzicht gilt ohne feste Befristung. Die Vereinbarung tritt am Freitag in Kraft. Zuvor war es bei der 14. WTO-Ministerkonferenz in Kamerun nicht gelungen, das bisherige Zollmoratorium für den elektronischen Handel zu verlängern. Die Regelung war im März ausgelaufen. Eine Einigung kam nicht zustande, weil sich unter anderem Brasilien gegen eine Verlängerung aussprach. Die südkoreanische Regierung hält die Preisobergrenzen für Kraftstoffe erneut unverändert in Kraft. Wie das Industrie- und Handelsministerium am Donnerstag mitteilte, werden die in der 5. Runde geltenden Preisobergrenzen ab Freitag um Mitternacht für 2 weitere Wochen beibehalten. Zur Begründung verwies die Regierung auf die anhaltend hohe Inflation und die finanziellen Belastungen der Bevölkerung. Im vergangenen Monat war die Inflationsrate auf 2,6% gestiegen und hatte damit den höchsten Stand seit 21 Monaten erreicht. Der Höchstpreis für Benzin bleibt damit bei 1.934 Won oder 1,32 Dollar je Liter. Der Leistungsbilanzüberschuss Südkoreas hat im März seinen neuen Höchststand erreicht. Nach vorläufigen Schätzungen der Zentralbank vom Freitag belief sich der Überschuss auf 37,33 Milliarden Dollar. Damit wurde der bisherige Monatsrekord aus dem Februar deutlich übertroffen. Damals hatte der Überschuss bei 23,19 Milliarden Dollar gelegen. Im gesamten ersten Quartal lag der Überschuss bei 73,78 Milliarden Dollar. Das entsprach dem 3,8-fachen des Vorjahreswerts. Besonders kräftig wuchs der Überschuss in der Warenbilanz. Ihr Überschuss lag im März bei 35,07 Milliarden Dollar und war damit 3,6 Mal so hoch wie ein Jahr zuvor. Die Exporte stiegen auf 94,32 Milliarden Dollar. Gegenüber dem Vorjahresmonat legten sie um 56,9% zu und erreichten damit ebenfalls einen Höchstwert. Getragen wurde das Wachstum vor allem von Produkten aus dem IT-Bereich, darunter insbesondere Halbleiter- und Computerzubehör. Internationale Investmentbanken rechnen in diesem Jahr für Südkorea mit einem höheren Wirtschaftswachstum als noch vor kurzem prognostiziert. Den am Freitag veröffentlichten Angaben des Koreanischen Zentrums für internationale Finanzen zufolge lag die durchschnittliche Prognose von 8 großen Investmentbanken Ende April bei 2,4%. Ende März hatte die Durchschnittsprognose noch 2,1% betragen. Damit stieg die Prognose innerhalb eines Monats um 0,3 Prozentpunkte. Am deutlichsten hob JP Morgan seine Einschätzung an. Die Bank erhöhte ihre Wachstumsprognose für Südkorea von 2,2% auf 3%. Bereits Ende Januar hatten die Investmentbanken im Schnitt ein Wachstum von 2,1% prognostiziert und lagen damit über den Prognosen der Bank of Korea und der südkoreanischen Regierung. Die Zentralbank hatte ihre Prognose damals mit 1,8% angegeben, die Regierung mit 2%. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Rohöl offenbar verdeckt über die Straße von Hormus exportiert. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag berichtete, sollen auf den beteiligten Tankern dabei die automatischen Schiffsidentifikationssysteme abgeschaltet worden sein. Das Rohöl soll demnach unter anderem nach Südkorea, Malaysia und Oman geliefert werden. Daten der Energiedienstleister Capler und Synmax zufolge ließ der staatliche Ölkonzern Abu Dhabi National Oil Company im April 4 Tanker mit insgesamt 6 Millionen Barrel schwerem Rohöl aus den Vereinigten Arabischen Emiraten beladen und die Ladungen durch die Meerenge transportieren. Reuters zufolge soll der Ölkonzern diese Route gewählt haben, um möglichen iranischen Angriffen auszuweichen. Das Vorgehen erinnert an die Taktik, die auch der Iran selbst einsetzt, um trotz US-Sanktionen Öl auszuführen. Der Ölkonzern lehnte eine Stellungnahme dazu ab. Nach dem Brand auf dem südkoreanischen Frachter Namu in der Straße von Hormus beginnt nun die Untersuchung der Ursache. Das Schiff der Reederei HMM erreicht am Freitag um 0.20 Uhr das Gebiet vor dem Hafen von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. An Bord des Frachters war in der Straße von Hormus nach einer Explosion ein Feuer ausgebrochen. Wegen eines anschließenden Stromausfalls konnte das Schiff nicht mehr aus eigener Kraft weiterfahren. Ein Schlepper brachte die Namo daraufhin langsam nach Dubai. Dort sollen nun die Ermittlungen zur Brandursache sowie die Reparaturarbeiten beginnen. Eine Delegation der südkoreanischen Regierung, die bereits am Vortag in Dubai eingetroffen war, soll sich daran beteiligen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der Brand durch äußere Einwirkung, etwa durch einen iranischen Angriff ausgelöst wurde oder auf einen technischen Defekt an Bord zurückzuführen ist. Die geplante Verfassungsänderung ist im Parlament gescheitert. Der Vorstoß war von der Regierungspartei und 5 Oppositionsparteien vorangetrieben worden. Ausschlaggebend für das Scheitern war die Ankündigung der Partei Macht des Volkes, im Plenum einen Filibuster gegen die Verfassungsänderung zu starten. Ein solcher Versuch, eine Abstimmung durch unbegrenzte Debatten hinauszuzögern, wäre bei einer Verfassungsänderung in Südkorea erstmals vorgekommen. Der Präsident der Nationalversammlung, U Won-sik, rückt am Freitag kurz nach Beginn der Plenarsitzung von seinem Plan ab, den Entwurf erneut auf die Tagesordnung zu setzen. Zugleich erklärte U das Verfahren für eine Volksabstimmung am 3. Juni, dem Tag der landesweiten Kommunalwahlen, für beendet. Der Entwurf war am 3. April von 187 Abgeordneten eingebracht worden. Er sah unter anderem strengere Voraussetzungen für die Verhängung des Kriegsrechts vor. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe deutschsprachige Hörerfreunde, und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie heute am 8. Mai Do Young-in
und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
Diese Woche war in Korea viel los. Am 5. Mai war der Kindertag in Korea und heute haben wir den Elterntag, also insgesamt eine Familienzeit. Bei einer jüngsten Umfrage, bei der 1365 Grundschüler gefragt wurden, was sie sich zum Kindertag wünschen, antworteten fast die Hälfte von ihnen, dass sie Zeit mit ihrer Familie verbringen möchten. Sie würden am liebsten mit ihren Eltern verreisen oder einfach gemütlich zusammen essen gehen.
Auf die Frage, was sie eigentlich brauchen, um wirklich glücklich zu sein, gaben die Grundschüler eine ganz klare Antwort. Für 40% steht ein harmonisches Zuhause an erster Stelle. Danach folgte mit knapp 19% der Wunsch, sich seine Träume zu erfüllen, und knapp 12% der Kinder antworteten Geld, was auf Platz 3 stand.
Ja, realistisch.
Ja, der Prozentsatz wird dann mit zunehmendem Alter auch noch steigen.
Ja, leider. Ja. Während der Kindertag in Korea ein gesetzlicher Feiertag ist, ist der Elterntag zwar ein besonderer Gedenktag, aber kein Feiertag. Der Ursprung des koreanischen Elterntags soll in den westlichen Traditionen liegen, die vor allem über US-amerikanische Missionare in Korea Anfang des 20. Jahrhunderts verbreitet wurden. So feierte man zunächst auch in Korea den Muttertag, aber im Jahr 1973 wurde der Tag in Elterntag umbenannt. An dem Tag sollte man den Eltern und älteren Menschen für ihre Liebe und Fürsorge danken und seinen Respekt für sie zum Ausdruck bringen. Am häufigsten werden den Eltern dabei rote Nelken geschenkt, die für Liebe, Respekt und den Wunsch nach Gesundheit stehen sollen. Ende April bis Mitte Mai sieht man daher an den Straßen öfters kleine Körbchen oder Sträuße mit Nelken. Ein typisches Bild eigentlich im Mai in Seoul.
Ja, Familienzeit. Und zur Familie gehören für uns natürlich auch unsere Hörerfreunde. Wir sind deshalb umso dankbarer, Sie diese Woche in der Hörerecke begrüßen und mit Ihnen auf den Radiowellen gemeinsame Zeit verbringen zu können.
Ja, dann wollen wir doch gleich einmal in unser Postfach reinschauen. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Reinhard Schumann aus Gommern, der uns am 24. März mit seinem Sangean ATS 909X mit Teleskopantenne mit Simpo 54545 empfangen hat, und Lothar Ulrich aus Grefrath, der am 3. Mai bei einem Kurzwellenempfang von Simpo 54555 bei uns reingehört hat. Herr Ulrich fügte außerdem noch hinzu: Hallo, ich bin SWL und habe unter anderem den ATS 25X2 in Nutzung. Ich höre euer deutschsprachiges Programm fast jeden Abend. Sehr interessant. Die Signalstärke ist teilweise S9 plus 50. Macht weiter so.
Ja, das freut uns zu lesen. Vielen Dank, lieber Herr Ulrich. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen bei bestem Empfang. Dann berichtete uns Oliver Füller aus Simmern, dass er uns am 1. April mit seinem Texon PL 380 mit Teleskopantenne mit Simpo 45433 gehört hat und fügte noch hinzu: Unerwartete Herausforderungen in meiner Familie raubten mir in den vergangenen 2 Jahren sowohl die Zeit als auch die Kraft, meinem Hobby aktiv nachzugehen. Immerhin habe ich zumindest Ihre Freitagssendung mit der Hörerecke regelmäßig verfolgen können. Jetzt versuche ich es auch wieder einmal mit einem Empfangsbericht zum Neustart. Ich freue mich, dass es Ihre informativen und unterhaltsamen Programme auf Deutsch immer noch auf Kurzwelle und im Internet gibt, und hoffe sehr, dass das auch in Zukunft so bleibt. Der Empfang der Sendung auf 3955 kHz ist trotz kleinerer Störungen meist in brauchbarer Qualität möglich. Im Programm heute fand ich neben dem Beitrag über Lieferdienste in Nordkorea auch die Meldung über die asiatische Ausgabe des Eurovision Song Contest besonders interessant. Da ich Fan des europäischen Originals bin, bin ich auch sehr auf die asiatische Variante gespannt. Mal sehen, ob davon auch hier in Deutschland etwas zu hören sein wird.
Ja, davon habe ich auch bei KBS World Radio erfahren. Mhm. Solche Talentshows sind in Korea eigentlich meistens immer beliebt. Also vermute ich mal vorsichtig, dass die asiatische Variante zumindest in Korea gut ankommen wird. Sie soll jedenfalls in Bangkok im November dieses Jahres das erste Mal ausgetragen werden. Wir sind ebenfalls schon gespannt darauf.
Dann hat sich auch Monitor Burkhard Müller aus Hilden gemeldet, der am 30. April sowie am 1. Mai einen sehr starken Kurzwellenempfang hatte. Monitor Helmut Matt aus Herbolzheim berichtete, dass er uns mit seinem NRD 545 DSP mit magnetischer Loop-Antenne unter anderem am 10. und am 24. April jeweils mit SINPO 55544 gehört hat. Herr Matt schrieb uns außerdem, dass er in den letzten Tagen gesundheitlich sehr angeschlagen war, sich aber nun langsam auf dem Weg der Besserung befindet. Noch muss er sich aber schonen, wobei das Radio ihm ein schöner Trost sein soll, wie er uns schreibt. Herr Matt fügte nämlich noch hinzu, gut, dass es das Radio gibt, das funktioniert auch, wenn es einem gerade mal nicht so gut geht.
Wir wünschen Ihnen weiterhin eine schnelle Genesung, lieber Herr Matt, und hoffen, dass Sie bald wieder Ihren gewohnten Alltag zurückhaben. Sowohl Herr Matt als auch Monitor Dieter Leupold aus Leipzig teilten uns außerdem mit, dass sie das diesjährige Monitorengeschenk erhalten haben. Monitor Andreas Niederdepper aus Heiligenau schrieb uns dazu: Herzlichen Dank für die schönen koreanischen Lesezeichen, die zusammen mit der Monitorkarte am 2. Mai eintrafen. Unsere Vitrine ist um ein Stück Kultur aus Korea reicher geworden. Ein Hinweis für zur Verzollung an die Hörer. Das Einzugsentgelt kann auf der Homepage des DHL unter www.dhl.de/nachentgelt zurückgefordert werden, da der Wert einer privaten Geschenksendung unter 45 Euro abgabenfrei ist.
Ja, wir hoffen, dass dieser Hinweis dieses Mal oder auch beim nächsten Mal unseren Hörerfreunden hilft, die Probleme damit haben. Bei Monitor Igal Benger aus Ochtrup bedanken wir uns für den Empfangsbericht für den Monat April. Am 7. April konnte er uns zum Beispiel mit seinem Sangyan ATS 909X2 mit Loop-Antenne mit SINPO 5x4 empfangen. Und am 25. April mit seinem Alband Radio Retekes TR 113 mit Teleskopantenne mit SINPO 34443. Herr Benger hat uns außerdem Bilder von Briefmarken aus Benin und Togo mitgeschickt, die mit Drachenmotiven versehen waren, und fragte uns, was Drachen als eines der Tierzeichen in Korea symbolisieren und ob es aussagekräftige Deutungen gibt, was die Position des Drachens in solchen Abbildungen betrifft, also was beispielsweise mit Schlängelung nach oben, rechts, links oder so genau besagt wird.
Also erstmal zur ersten Frage. Der Drache ist unter den 12 Tierzeichen das einzige mythische Tier und galt vor allem in den asiatischen Regionen als Glückssymbol und verheißungsvolles Vorzeichen. Er wurde mit einer Gottheit gleichgesetzt, die über Wasser, Regen und Wind herrschte. So wurden früher zu Zeiten der Dürre Zeremonien für den Drachen abgehalten, um Regen heraufzubeschwören, und am Meer für den Drachen Opferspeisen dargeboten, bevor man hinaussegelte, in der Hoffnung, dass der Drache reichen Fischfang und Schutz vor den hohen Wellen bietet.
Auch galt der Drache lange als Symbol für den König und die Königsfamilie. Drachenmuster auf der Tracht konnte in der Joseon-Zeit zum Beispiel nur der König tragen. Auf roter Seide wurde an der Brust, am Rücken und auf den Schultern das Drachenmuster als königliches Symbol in goldener Farbe aufgetragen. Das Gesicht des Königs wurde als Jung'an bezeichnet, was wortwörtlich Antlitz des Drachen bedeutet. Und der Thron oder Sitz des Königs als Jung'sang, wortwörtlich also Sitz des Drachen. Anders als im Westen stellt man sich im asiatischen Raum den Drachen mit einem länglich schmalen Körper, einem schmalen langen Bart und kurzen Beinen vor.
Ob es eine bestimmte Bedeutung hat, je nachdem, in welche Richtung sich der Schwanz oder ja, das ganze Körper des Drachen schlängelt. Das wissen wir auch nicht so genau. Wir konnten jedenfalls keine Informationen oder Erklärungen dazu finden. Was übrigens vielen Koreanern in Zusammenhang mit den Schlagwörtern Drache und Schwanz gleich einfallen wird, ist das Sprichwort Yongdu Sami, wortwörtlich, der Kopf ist der des Drachen, der Schwanz aber der einer Schlange. Damit wird etwas beschrieben, das einen grandiosen Anfang hatte, aber dessen Ende im Vergleich zu den anfänglichen Erwartungen eher enttäuschend ist.
Ja, damit das auf die heutige Hörerecke nicht zutrifft, werden wir jetzt ein bisschen Musik hören, bevor es dann gleich weitergeht. Und zwar Lieder von den fliegenden Drachen, die den Himmel beherrschen. Yongbi Ochonga, so heißt das Stück, dargeboten von Kim Jin-sop.
Und nun kommen wir zu den Medientipps. Ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Medientipps für die nächste Woche kommen alle am Freitag, dem 15. Mai, schreibt Herr Kröpke. Es geht los in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag um 1.30 Uhr mit einem Kurzfilm aus Südkorea mit dem Titel »Erster Sommer«. Der Film erhielt bei den Filmfestspielen in Cannes 2025 in der Sparte La Cinef für Kurzfilme von Filmstudenten den Hauptpreis. Wem der Termin zu spät ist, der kann sich den Film auch in der Arte Mediathek ansehen.
ZDF Info ist wieder mit seinen Dokumentationen dabei. Um 9.15 Uhr gibt es zur Einstimmung die Dokumentation Härter, reicher, besser Südkorea, bevor ab 9.45 Uhr vier Folgen der Reihe Nordkorea, die Macht der Kim-Dynastie, auf dem Programm stehen. Zwei Folgen sind aus dem Jahr 2023, die anderen beiden aus dem Jahr 2025, also ein bisschen aktueller.
Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke und wir machen noch kurz Werbung für unser eigenes Programm. Heute hören Sie in der Interviewsendung Sofern so nah ein Gespräch mit dem Fotografen Mika Störkel, der sich in seiner aktuellen Ausstellung den Bergen Koreas widmet. Er erzählt, was koreanische Berge und Natur für ihn fotografisch und kulturell so faszinierend machen und wie seine Erfahrungen in Korea seine Arbeit geprägt haben und welche Projekte ihn künftig beschäftigen. Wir wünschen allen schon einmal viel Spaß beim Reinhören.
Und es geht weiter mit der Post. Lars Gellermann aus Hamburg berichtete, dass er uns am 30. April mit seinem Codosen DX286 mit magnetischer Loopantenne mit Sinpo 45544 gehört hat und fügte noch hinzu: Vielen Dank für die interessanten Nachrichten, Musik und gut aufbereiteten Berichte aus Südkorea. Es war wieder eine Freude, Ihre Sendung auf Kurzwelle zu hören. Die Empfangszeit in Deutschland ist zwar leider etwas später am Abend, dafür seid ihr im 75-Meter-Band gut und stabil zu empfangen. Ich freue mich auf die nächste Sendung.
Und wir freuen uns, Ihre E-Mail zu lesen und hoffen, bald wieder von Ihnen zu hören, lieber Herr Gellermann. Gemeldet hat sich auch Monitor Lothar Rennert aus Berlin. Er habe uns am 3. Mai auf der Kurzwelle gehört, aber nach einer Viertelstunde sei nur noch Rauschen zu hören gewesen. Als Grund dafür vermutete Herr Rennert Folgendes:
Seit circa 2 Monaten buddeln 3 Bagger vor den Fenstern meiner Wohnung eine Baugrube für ein 7-geschossiges Haus. Vergangene Woche wurden 3 Turmdrehkräne aufgestellt. Da ich in der 3. Etage eines 11-geschossigen Hauses wohne, werde ich nach Fertigstellung des Hauses gar kein Tageslicht mehr haben. Das haben die Bauherren nicht bedacht. Es wird möglich sein, dass die Stahlkonstruktion der Turmdrehkräne die Ausbreitungen der Kurzwellen ablenkt. So bleibt mir nur die Hoffnung, dass nach Abschluss der Bauarbeiten alles wieder ins Lot kommt. Ich wohne jetzt seit 40 Jahren in dieser Wohnung und wie es so schön heißt, eine alte Pflanze setzt man nicht mehr um. Außerdem kann man in der BAD schwer eine neue Wohnung finden. Die Mieten schießen in die Höhe.
Ja, die Mieten schießen auch hier in Seoul in die Höhe. Ja, mein Mann und ich zerbrechen auch schon den Kopf, weil wir nächstes Jahr umziehen müssen. Aber ja, wir hoffen, lieber Herr Rennert, dass die Bauarbeiten bald zu Ende sind und auch alles gut mit dem Empfang bleibt. Bei Monitorin Claudia Buchner aus Fürth bedanken wir uns für ihren Bericht über den Empfang im April. Mit ihrem Texon S2000 mit Loopantenne konnte sie uns zum Beispiel am 28. und am 29. April jeweils mit Sinpo 54444 empfangen. Außerdem kommentierte sie noch: Am 10. April fand ich das Interview mit Alexander Herrmann insofern so nah sehr interessant. Er ist auch aus Franken. Die Geschichte vom Hasen und der Schildkröte in Literatur zum Hören am 28. April hat mir auch sehr gut gefallen. Ab dem 1. Mai bin ich in Italien im Urlaub. Ich nehme mein kleines Radio mit und versuche KBS World Radio in der Toskana zu empfangen.
Dann wünschen wir Ihnen einen schönen, entspannten Urlaub, liebe Frau Buchner, und hoffen, dass unser Programm auch dort gut empfangbar ist. Monitor Bernd Seiser aus Ottenau hat uns ebenfalls einen Aprilbericht geschickt. Herzlichen Dank. Herr Seiser konnte uns mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne durchgehend mit Sinpo 5x4 empfangen. Außerdem schrieb er uns noch:
Ich möchte auf unsere monatliche Hörerclub-Unterhaltung am Samstag, dem 9. Mai ab 18 Uhr UTC bei Teams hinweisen. Ein weiterer Hinweis bezieht sich auf unser 45. überregionales DX-Treffen am Samstag, dem 16. Mai ab 10 Uhr UTC in der Murgstube in Gaggenau. RTI-Redaktionsleiterin Bihui, die ich auch gerne in der KBS-Hörerecke grüßen möchte, wird ebenfalls teilnehmen und uns über RTI informieren. Im Oktober werden es 40 Jahre, dass es deutschsprachige Kurzwellensendungen aus Taiwan gibt.
Herr Seiser gratulierte außerdem nochmal herzlich zum 45. Geburtstag des deutschsprachigen Programms von KBS World Radio und schrieb uns dazu noch: Am 1. Mai 1981 gab es die erste regelmäßige deutschsprachige Kurzwellensendung aus Korea. Dazu meine besten Glückwünsche. Und meine Frage an die KBS-Monitore, an die Mitglieder unseres RTI-Hörerclubs Ottenau und auch an alle Hörerfreunde. Wer ist, wie ich, auch schon 45 Jahre als Hörer dabei?
Ja, auf die Antworten, auf diese Frage sind wir ebenfalls gespannt. Vielleicht melden sich noch weitere Hörerfreunde. Monitor Hans-Peter Themann aus Fuldatal gratulierte uns ebenfalls zu diesem besonderen Jahrestag. Am 1. Mai konnte Herr Themann mit seinem Reuter RDR55E mit Loop-Antenne einen Empfang von Simpo 55444 verzeichnen und schrieb uns außerdem noch Folgendes. Interessant war der Beitrag über Fundsachen. Zurzeit bereite ich mich auf das Treffen in Ottenau vor. Es blüht auch hier bei mir, aber wenig Bienen an den Blüten. In Deutschland beobachtet man seit einiger Zeit verstärkt den Rückgang von Insekten. Gibt es dieses Problem auch in Südkorea?
Ja, auch in Südkorea wird in den Medien über ähnliche Probleme berichtet. Allein zwischen Ende 2022 und Anfang 2023 sind laut Schätzungen von Umweltverbänden wie Greenpeace Korea und dem Imkerverband 10 bis 14 Milliarden Bienen landesweit verschwunden. Die Bienenstöcke standen also entsprechend leer. Grund soll der Klimawandel unter anderem sein. Nach dem ungewöhnlich milden Winter erwachen die Bienen viel zu früh aus ihrer Winterruhe und müssen dann erfrieren, wenn dann doch nochmal ein heftiger Kälteeinbruch kommt. Hinzu kommen hartnäckige Parasiten, der Einsatz von Pestiziden und schwindende Nahrungsquellen, weil es immer weniger Blütenbäume wie Akazien gibt.
Betroffen sind außerdem auch andere Insekten. Berichte aus diesem Jahr zeigen, dass auch die Schmetterlingspopulationen stark zurückgehen. Weil sich durch das veränderte Klima die Blütezeiten der Pflanzen verschieben, schlüpfen die Schmetterlinge oft genau dann, wenn sie keine Nahrung mehr finden.
Dann haben wir auch eine E-Mail von Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems erhalten, der uns am 1. Mai übers Internet gehört hat. An dem Tag schrieb uns Herr Schanzer noch Folgendes. Gestern war bei uns das traditionelle Maibaum aufstellen. Ein ca. 20 Meter langer Fichtenbaum wird mit farbigen Kreppbändern geschmückt und dann wird er händisch mit Stricken angebundenen langen Holzstangen aufgestellt. Das verlangt schon viel Kraft. Es ist eine Männerschar dafür erforderlich, die mit dem Aufstellen des Baumes beschäftigt ist. Wenn der Baum dann steht, wird er mit Holzkeilen verankert. Anschließend werden Tafeln zur Widmung an den Bürgermeister und den Feuerwehrkommandanten angebracht. Eine anschließende Feier darf natürlich auch nicht fehlen, zu welcher die Ortsbevölkerung eingeladen ist. Werden eigentlich in Korea auch Maibäume aufgestellt?
Nein, diese Maibautradition gibt es in Südkorea leider nicht. Der Maibaum erinnert uns aber an einen alten koreanischen Brauch, der ebenfalls mit einem Holzpfahl zu tun hat. Früher wurde am Eingang eines Dorfes ein sehr langer, hoher Holzpfahl aufgestellt. An seiner Spitze sitzt ein aus Holz geschnitzter Vogel, meistens eine Ente oder eine Wildgans. Dieser Holzpfahl wurde auf Koreanisch Sotte genannt.
Sotte wurden von den Dorfbewohnern gemeinsam aufgestellt, um für eine reiche Ernte zu beten. Der Pfahl diente als Schutzgeist, der böse Energien vom Dorf fernhalten sollte. Der Vogel auf der Spitze galt dabei als eine Art Bote zwischen dem Menschen und dem Himmel. Ja, und Sie fragen sich vielleicht, warum ausgerechnet eine Ente? Die Ente lebt ja an Land, im Wasser und in der Luft und kann also die Naturgewalten, die aus diesen Bereichen drohen, nämlich Waldbrand vom Land her, Überschwemmung vom Wasser und Sturm und Unwetter aus der Luft, aus dem Himmel abwehren, so haben die Menschen sich das vorgestellt und deshalb also eine Ente.
Genau.
Heute wird allerdings dieser Brauch nicht mehr aktiv im Alltag ausgeübt, aber es gibt noch Handwerksmeister, die sich weiterhin dem Schnitzen und Gestalten dieses Sotte-Pfahls widmen.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seisser stehen diese Woche Hubert Lindner in Montan, Klaus Galloff in Mannheim und Annemarie Feltes in Pyrbaum. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag.
Begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von Sweet Sorrow und dem Song Mozzinal. Ein schöner Tag. So, das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Tu Yong In
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight From Our Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Muttama. Muttama heißt auf Deutsch so viel wie ich halte das nicht aus oder ich kann mich nicht mehr beherrschen oder ähnliches. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Ko Dong-man und Choi Era haben sich aufgrund von Tung-mans Kampfsportaktivitäten schließlich getrennt. Era möchte wieder zu einer Freundschaft zurückkehren, doch Tung-man zeigt ihr die kalte Schulter. An einer Stelle sagt Tung-man hier, Mutama. Dann kann ich mich nicht mehr beherrschen.
Mutama.
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 Mit Mutama kann man zum einen warnen, dass eine Grenze erreicht ist. Doneda, Toisangen Mutama. Miane. Bist du schon wieder zu spät? Das lasse ich dir nicht mehr durchgehen. Es tut mir leid. Hier noch ein Beispiel. Nulizima, ise Mutama. Miane. Mach dich nicht lustig, sonst kann ich mich nicht mehr beherrschen. Es tut mir leid. Hören Sie Letzteres einmal als Beispielkonversation.
놀리지 마, 이제 못 참아.
미안해.
놀리지 마, 이제 못 참아.
미안해. 놀리지 마, 이제 못 참아.
미안해.
놀리지 마, 이제 못 참아.
미안해.
Zum anderen kann man damit auch dem Gegenüber sagen, dass es etwas nicht mehr schweigend dulden soll. 너 화내도 돼. 나라면 못 참아. 그런가? Du darfst ruhig wütend werden. Ich würde das nicht so lange aushalten. Ehrlich? Hier noch ein Beispiel. 상사가 계속 나한테만 일을 시켜. 그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해. Mein Vorgesetzter gibt immer nur mir alle Arbeit. Das geht echt zu weit. Ich würde das nicht aushalten. Du musst etwas sagen. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
상사가 계속 나한테만 일을 시켜.
그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해.
상사가 계속 나한테만 일을 시켜.
그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해. 상사가 계속 나한테만 일을 시켜.
그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해.
상사가 계속 나한테만 일을 시켜.
그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie Muttama einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
So fern, so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung So fern, so nah. In dieser Sendung beleuchten wir den facettenreichen Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und Korea. Außerdem berichten wir über interessante Veranstaltungen im Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Leida Asengil. Diesmal sprechen wir mit der Fotografin Mika Störkel, der sich in seiner aktuellen Ausstellung der Bergen Koreas widmet. Seine Arbeiten richten den Blick auf die koreanische Berglandschaft und eröffnen eine besondere Perspektive auf Natur und Kultur in Korea. Im Gespräch heute geht es um seinen Weg nach Korea, um Eindrücke aus seinem Alltag vor Ort und um die Frage, was koreanische Berge und Natur für ihn fotografisch und kulturell so faszinierend machen. Außerdem spricht er darüber, wie seine Erfahrungen in Korea seine Arbeit geprägt haben und welche Projekte ihn zukünftig beschäftigen. Guten Tag, Mika. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Könntest du dich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, bitte?
Ja, klar. Genau. Ich bin Mika Störkel. Ich bin Fotografie- und Gestaltungsstudent noch. Auf jeden Fall arbeite ich in die Richtung und ich habe jetzt insgesamt 3 Jahre in Südkorea gelebt und bin jetzt gerade wieder zurück in Deutschland und mache gerade meinen Bachelor fertig.
Ah ja, und du hast ja auch schon bereits gesagt, dass du einige Zeit in Korea gelebt hast. Was hat dich ursprünglich nach Korea geführt?
Für mich war es so damals, ich war mit dem Abitur fertig und hatte das mit 17 schon und hatte daher noch ein bisschen Zeit für ein Auslandsjahr. Ich war früh eingeschult und wollte ich halt irgendwo hin. Ich konnte aber Englisch schon gut genug, dass ich mir dachte, ich will irgendwo hin, wo nicht Englisch gesprochen wird. Mhm. Und hatte mich sowieso ein bisschen für Asien insgesamt interessiert und habe dann durch Zufall einen Koreaner kennengelernt, der bei mir hier in Bremen in der Stadt wohnte. Und der hat mir dann, Kimchi Bibimbap, glaube ich, gekocht. Und ich war total verliebt und wir haben dann auch Musik gehört. Ich bin Sino, hat er mir das 2426, das Album gezeigt, solche Sachen. Dann war ich so direkt so, oh, ich kannte jetzt nur so von außen K-Pop und Psy und so ganz grob Korea. Yeah. Und der hat mir total rangeführt. Und dann hatte ich das Glück, dass über dieses Austauschprogramm, da konnte man es nicht aussuchen. Und ich hatte dann, es gab einen Platz für Korea und den habe ich dann durch Zufallsverfahren zum Glück bekommen und bin dann dort dadurch gelandet, genau.
Ah, schon ein Schicksal, würde ich sagen. Du hast ja gesagt, dass du 3 Jahre hier warst. War das jetzt anhand deines Studiums oder war das jetzt andersweitig organisiert?
Also es waren unterschiedliche Male. Das war halt das erste Mal, war mit diesem Schüleraustausch, war ein Jahr oder ein bisschen mehr als ein Jahr. Mhm. Und dann war ich immer zwischendrin, ich hatte ein Studium einmal abgebrochen, hatte da ein Semester Pause, war dann 3 Monate 2022 in Korea und dann nochmal ein bisschen über ein Jahr habe ich in Korea studiert und dann nochmal insgesamt mehrfach diese 3 Monatsschichten immer in den Semesterpausen und jetzt halt für mein Projekt war ich schon in Korea, also insgesamt 3.
Ah ja, das verstehe ich sehr gut, das habe ich auch früher gemacht mit den 3 Monaten hin und zurück. Aber das Kimchi Bibimbap auf jeden Fall, das werden wir uns auf jeden Fall merken. Und deine ersten Erfahrungen in Korea, wie hast du die erlebt? Gibt es etwas, was dich besonders überrascht hat und wann warst du das erste Mal dann in Korea? Ja, also vom Jahr jetzt her?
Es war tatsächlich ein interessantes Timing. Es war 2019 zu 2020, also auch so über den Anfang von Corona. Hm. Genau. Ich habe in Cheongnam gelebt, in einer kleinen Stadt namens Sotcheon. Und das war auch Teil dieses Programms, man kann sich halt nicht aussuchen. Mhm. Und das ist wirklich so, ich sag mal, koreanisches Dorf halt, ne? Und ich habe dann dort eine Boys High School besucht und das war natürlich ganz viele Kulturschocks auf einmal, dort mit meiner Gastfamilie zu leben und habe dann dadurch das Land, sag ich mal, auch vom Land her kennengelernt und nicht von der Stadt her.
Ja, sehr authentisch auf jeden Fall. Ich glaube, in Cheongnam zu leben ist nochmal ganz anders als in Seoul zu leben als 17-jähriger Schüler. Und vor allem dann in der Boys High School zu sein, ist ja auch nochmal, glaube ich, eine andere Hürde. Und dann auch noch die wahrscheinlich, keine Ahnung, koreanische Sprache. Hast du schon mal schon koreanisch gesprochen gehabt oder wie war es damals?
Ja, ich habe zum Anfang, ich habe natürlich ein bisschen vorgelernt. Ich glaube, es gibt dieses koreanische Anfänger, so ein ganz bekanntes Buch von Pink.
Ja.
Und ich habe Hangul lesen gelernt und ich sag mal so die Phrasen und als ich dann ankam, wusste ich nicht mehr, was Annyeonghaseyo heißt.
Oh. Ne?
Also ich war total nervös und hatte dann aber das Glück, dass mein Gastbruder zuvor in den USA war, der konnte gut Englisch und ich habe dann wirklich, ich glaube, 8 Monate oder so gebraucht, bis ich so den Dreh raus hatte mit der Sprache.
Ja, aber 8 Monate sind ja auch schon ziemlich gut. Also es ist ja weniger als ein Jahr für eine Sprache zu lernen. Das ist auf jeden Fall schnell.
Ja, genau, ja. Es hat geholfen, dass sich viele Leute Englisch gesprochen haben.
Ja, kommen wir mal kurz zu deiner aktuellen Fotoausstellung. Ich habe hier die Information, dass du dich mit koreanischen Bergen beschäftigst. Wie kam es zu diesem Projekt?
Also ich habe anfangs als ich nach Korea kam, ich komme aus Norddeutschland, hier ist halt wirklich flach, kein einziger Berg, ja, nichts. Und ich war halt auch das erste Mal, als ich dann in Incheon ankam, habe ich schon gesehen, ui, hier gibt's Berge. Ich war vorher auch in Deutschland, nie im Süden, nie wirklich wandern.
Ach so.
Ja, genau, totaler Norddeutscher halt.
Ja.
Und hab dann ja dadurch erstmal so einen Kontakt dazu gehabt und jetzt durch mein Kunststudium hatte ich immer mal Projekte ausprobiert und ich wollte natürlich auch immer was irgendwie in Korea machen, weil ich dann Verbindung zu dem Land habe. Und habe jetzt hatte im Sommer hatte ich in Korea ein Projekt versucht, das hat nicht ganz geklappt, da wollte ich so Leute, die langsam leben in einer schnellen Gesellschaft fotografieren und Teil dieses Projekts waren halt Berge. Aber das Projekt wurde dann leider nicht und ich habe dann später durch ein bei so einem Fotowettbewerb teilgenommen und da war das Thema halt Trost. Und ich fand so ein bisschen ist interessant, diese Leute, die halt alleine wandern gehen in Korea, eben im Kontrast auch zur Stadt und zum ja oftmals auch stressigen Arbeitsleben, die dann halt so eine Art Trost und Ruhe in den Bergen suchen. Und hab dann dazu noch durch Freunde, wie zum Beispiel auch den YouTuber Algobart, den ich gut kenne, der so ein bisschen diese Bergkultur von Korea mir näher gebracht hat, dadurch Interesse entwickelt und hab dann jetzt dieses Projekt gemacht, genau.
Ah, und du als Norddeutscher hast ja schon gesagt, dass du dich nicht mit so Bergen ausgekannt hast. Was hat dich denn an den koreanischen Bergen und Landschaften besonders faszinierend?
Besonders faszinierend, also eigentlich je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich erst gemerkt, wie tief eigentlich diese Bedeutung von Bergen auch in Korea ist. Und ich meine, die Landschaft hat ja so ein bisschen auch die Beziehung der Menschen zum Land insgesamt geprägt, jetzt schon eigentlich seit immer. Und die ziehen sich halt einfach durch die ganze Geschichte und das fand ich total interessant. Also ob es jetzt frühen Zeiten war, also auch im Schamanismus und so weiter oder jetzt auch die Sachen, dass man zum Beispiel durch die Berge läuft und noch so Militärstützpunkte findet und so weiter.
Stimmt.
Das fand ich total interessant, was man da für Spuren alles findet.
Genau, das wollte ich halt eben als nächste Frage fragen, ob du halt bei deinen Wanderungen oder bei deinen fotografischen Arbeiten Begegnungen oder Momente hattest, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind.
Auf jeden Fall, also ich war halt wirklich jeden Tag wandern, fast jeden Tag wandern diesen Winter. Das war halt das Projekt, dass ich nicht nur Leute fotografiere, die alleine wandern, sondern selber zum Alleinwandernden werde.
Ja.
Und habe dann halt auch eben nur Menschen getroffen oder mit Menschen geredet, die alleine unterwegs waren. Und die waren oftmals gar nicht so gesprächsfreundlich, was ich auch verstehe. Und ich bin dann meistens so langsam mit den Leuten erst ins Gespräch gekommen und habe sie dann irgendwann gefragt, ob ich ein Foto machen kann und hatte auf jeden Fall dadurch total nette Gespräche.
Mhm.
Genau. Und von der Landschaft her eine Sache, die mir halt in Erinnerung blieb, dass ich auf den Vorderksan gegangen bin halt im Dezember, weil es halt schon ziemlich kalt war. Und da hatte ich dann übernachtet in der Hütte und war dann den nächsten Morgen auf der Spitze und habe dann diesen Sonnenaufgang über dem Meer gesehen.
Wow.
Und auf der anderen Seite sieht man dann noch die BMZ und der Wind pustet einen fast von der Spitze weg. Das war total schön, ja.
Du hast da übernachtet? Wow. Also vor allem im Winter, wo in Korea ja für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier nochmal minus 20 Grad hier wird und du hast da übernachtet. Wow.
Ja.
Welche Bedeutung haben denn die Berge in Korea aus deiner Sicht vielleicht auch im Vergleich zu Deutschland? Gibt es vielleicht auch Unterschiede, wie Menschen die Natur und die Berge hier wahrnehmen und aber auch in Deutschland?
Also in Deutschland fällt es mir tatsächlich ja schwer zu sagen, weil ich selber gar keinen Kontakt zur deutschen Bergkultur habe.
Ja.
Und was ich aber auf jeden Fall in Korea halt nochmal gesehen habe, ist halt einfach, dass diese Berge so gesehen wie so ein roter Faden auch für Kultur ist, der sich durchzieht und die Leute, die so eine Verbindung zu Bergen haben, auch einfach, dass da viel Kulturelles auch stattfindet und ich finde das total interessant, dass die halt schon immer bestehen und auch immer bestehen werden und gefühlt noch das Einzige sind, was auch über diese ganzen Hochhäuser noch hinausragt.
Stimmt. Also ich nehme manchmal auch die Berge zu Wanderungen, einfach mal kurz aus der Stadt rauszukommen und mal frische Luft zu schnappen und mit der Natur mit einfach mal ein bisschen näher zu kommen, weil die Stadt manchmal, vor allem in Seoul, glaube ich, wird es ganz schnell ganz viel auf einmal.
Mhm. Ja.
Und wie hast du deine Erfahrungen des Lebens in Korea im Blick als Fotograf dich vielleicht auch beeinflusst?
Tatsächlich sehr viel, weil ich mich auch theoretisch eher, das Ding ist, ich habe ja wie gesagt an der Hanjidong für ein Jahr studiert und dadurch, dass ich viel Fotografie mache, habe ich mich in der Zeit viel mit koreanischen Fotografen auseinandergesetzt und habe dort dadurch, die sind halt international leider gar nicht so bekannt, also das ist jetzt auch für mich ein Thema, was ich im Master weiterziehen würde, ein theoretischer Ansatz, dass eben dort viele Leute waren, die eine eigene Sicht halt haben. Das sieht man oft Fotografen aus unterschiedlichen Ländern. Und diese Art zu sehen hat mich total inspiriert. Als Beispiel möchte ich den Fotografen Igab Zoll nennen, den ich total toll finde. Auf jeden Fall kann sich jeder den mal angucken.
Ah. Und wenn du jetzt mal dein Leben in Korea nochmal vergleichst, hat das auch vielleicht deine persönliche Wahrnehmung oder deinen Alltag auch verändert?
Ja, 100%. Also ich glaube, das kann jeder sagen, der aus Deutschland nach Korea oder gut allgemein weit weg reist, aber für mich auch besonders in Korea einfach dieser Unterschied, wie Leute leben, wie Leute denken, wie gesprochen wird, auch was gegessen wird. Es zieht sich ja alles als so ein Vergleichspunkt zu den Deutschen, was man immer kannte, eigentlich her, und dadurch checkt man auch erstmal so, wie man selber lebt. Also ich finde, so einen Referenzpunkt zu haben und das allgemein von einer anderen Kultur hilft schon mal unnormal, irgendwie reflektiert auch zu leben.
Und gibt es auch Aspekte des Lebens in Korea, die du fotografisch auch künftig noch stärker festhalten möchtest?
Auf jeden Fall. Also ich finde es interessant immer noch, wie gesagt, dieses Thema mit einer sehr schnellen Gesellschaft. Das war so ein Projekt, was ich angefangen habe. Das ist halt ein sehr großes Thema.
Richtig.
Ich würde auf jeden Fall weiter gerne in Korea fotografieren. Ich habe mich jetzt in diesem Projekt mit Bergen beschäftigt, die eher in der Nähe von Städten waren. Wenn ich was über Berge insgesamt in Korea machen würde, wäre das natürlich noch ein anderes Projekt, auf das ich natürlich auch total Lust habe. Genau, ja.
Und dann vielleicht auch nochmal zum Abschluss. Du hast ja schon gesagt, dass du auf jeden Fall noch einen Master noch anschließen möchtest. Welche Projekte oder Ausstellungen planst du noch als nächstes? Vielleicht auch eine Ausstellung in Korea?
Ja, genau. Ich suche total eigentlich nach passenden Galerien. Ich möchte das Projekt, das heißt Ipsan, was ich jetzt gemacht habe, und ich würde es total gerne in Korea eben ausstellen, weil es halt von Korea handelt und es wäre viel zu schade, das nur hier zu zeigen. Genau, das ist auf jeden Fall ein Plan, und in meinem Masterstudium möchte ich mich auf jeden Fall mit koreanischer Fotografiegeschichte auseinandersetzen und das vielleicht ein bisschen aufarbeiten. Ja.
Willst du das dann in Korea machen oder in Deutschland weiterführen?
Das Masterstudium werde ich hier machen, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, nochmal einen Austausch nach Korea zu machen oder sonst selbst finanziert oder hoffentlich über ein Stipendium.
Super, dann freuen wir uns auf jeden Fall und wir hoffen, dass auch vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt angehört haben, vielleicht auch bei deiner Galeriehilfe hier auch behilflich sein können. Und ja, dann bedanken wir uns und wünschen dir noch einen schönen Tag.
Ja, super, vielen lieben Dank.
Sie hörten die Interviewsendung Sofern so nah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilaida Asimgiel.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/german. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.